Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Wer kennt ihn nicht? Der Schauspieler, Kabarettist und Regisseur Jochen Busse hat viele Preise gewonnen, darunter den Bambi für die Comedy-Show »Sieben Tage, sieben Köpfe« und den Deutschen Comedy-Preis für sein Lebenswerk. 2019 war er für den wichtigsten deutschen Theaterpreis der Faust in der Kategorie Schauspiel nominiert. Derzeit ist er als gestresster Vater einer 25-jährigen Tochter in der Komödie im Markwart allabendlich zu sehen. Herzlich willkommen, Jochen Busse.
Vielen Dank. Ich fühle mich jetzt schon wohl.
Schön, dass du da bist. Ja. Ich glaube,
wenn wir von Preisen reden, wir haben gestern oder vorgestern einen überreicht bekommen, und zwar ist das die Neuberin. Das ist der Tourneepreis, also aller unterwegs lebenden Tourneepreise, und damit den zweiten gemacht, immerhin.
Also mit komplexe Väter.
Mit komplexe Väter,
für die zweitbeste Inszenierung der spiellaufenden Tournee.
Habe ich dir jetzt was weggenommen?
Nein. Nein, nein, ich ergänze das nur.
Ja, sehr richtig.
Weil die Neuberin ist natürlich weltberühmt, aber also zumindest im Kreis der Integer. Ne?
Ja, genau. Jetzt haben wir das auch abgehakt. Schön.
Ja, aber auch daran hast du teil. Also es endet nicht mit den Preisen.
Das ist es, ja. Gott sei Dank.
Apropos komplexe Väter. Ich glaube, man kann von dir behaupten, dass du dem leichten Theaterfach mit Hingabe zugetan bist.
Ne? Aber ich möchte nichts anderes mehr machen in meinem Leben. Das habe ich mir irgendwann mal gesagt. Ich habe ja schon sehr früh erlebt, dass das Boulevard, wie es genannt wird, abschätzig behandelt wird. Und ich habe immer gesagt, ich habe so gute Sachen da gesehen und so exzellente Schauspieler. Ich habe ja noch Hans Zönker, ich weiß kein Mensch mehr, wer das ist, gesehen auf der Bühne. Und habe gedacht, so müsste man es machen, genau so. Man dachte gar nicht, dass der spielt, der ist eben einfach so. Und das fand ich immer großartig, und da bin ich heute noch am Üben.
Aber das lässt du dir nicht anmerken, weil ich finde, das, was auf der Bühne da allabendlich zu sehen ist, das ist schon große Kunst.
Ich nehme das gerne entgegen, Dankeschön.
Apropos große Schauspieler, ich bieg dahin gleich mal ab, weil du hast ja als sehr junger Mensch schon mit sehr berühmten Menschen gedreht. Nicht? Mhm. Ich habe gelesen, dass du beispielsweise 1960 dein Rollendebüt in einem Film als ganz junger Mann gegeben hast, der hieß damals »Mit 17 weint man nicht«.
Ja.
»Mit 17 weint man nicht«. Und da standen so berühmte Menschen vor der Kamera wie Heinz Drache.
Ja.
Unfassbar. Also ja, das war ja eine andere Zeit, aber große Namen.
Große Namen. Ja, das war damals so, es war ja auch nichts dabei, etwas zu drehen, Theater zu spielen und Hörfunk zu machen. Das machte ein Mann wie Heinz Drache, er war ja auch wegen seiner Stimme so bekannt, war das obligatorisch. Man machte alles. Kieling zum Beispiel, mit dem ich recht befreundet war, sagte zu mir, Schauspieler heißt zum ersten Mal, du musst alles machen. Und dann schämte er sich selber, wenn es irgendwas war, was er eigentlich sich nicht hätte durchgehen sollen. Aber das war so das Prinzip, man macht alles, wenn man es denn kann.
Apropos markante Stimme, du hast auch alles gemacht. Und es liegt sicherlich nicht zuletzt auch daran, dass du nicht nur ein guter Schauspieler bist, sondern auch eine sehr markante, tolle Stimme hast.
Ne? Du weißt, dass das war, nicht so ganz einfach war, wegen dieser Stimme. Ne? Ich hatte eine Premiere in der Lach- und Schießgesellschaft, zu der August Everding da war. Und an diese Kammerspiele, in der ich als Statist angefangen habe, wäre ich gerne gegangen irgendwann mal, weil auch Kabarett ist endlich für mich gewesen. Und dann bin ich zu ihm gegangen, und dann hat er gesagt, fabelhaft, alles ganz toll, was Sie da machen. Also wirklich, hat mir sehr gut gefallen, nur Ihre Stimme. Irgendwas ist mit Ihrer Stimme. Gehen Sie noch mal. Und da hat er mich zur Stimmbildnerin geschickt, an die Falkenberg-Schule. Und dann habe ich dort gesprochen und dann hat die gesagt, tja, ich will Ihnen was sagen, Herr Busse, aber Ihre Stimme ist Ihre Stimme. Mhm. Mit dem einen einzigen Nachteil. Herr Everding mag Sie nicht. Ja, ich sage, und woran liegt das denn? Sie sind ihm zu ähnlich. Und so ist es. Er kommt aus Bottrop. Ich hatte diesen wahrscheinlich leichten westfälischen oder Sauerländer.
Du bist aus Iserlohn.
Ich bin, ja, also so weit ist das nicht. Und irgendwie hat er sich an das erinnert gefühlt, was er nie mehr wahrhaben wollte.
Trotzdem ist das so ein Gottesgeschenk. Nicht? Hat man, weil du bist,
heute sagen die Leute,
bist du wiedererkennbar.
Ja, absolut. Wiedererkennbar. Also wenn ich in dritter Reihe vor einem Schaufenster stehe und sage, auch das Ding ist ganz hübsch, dann finden sie als ich es erkenne. Und viele Leute sagen auch, wenn ich so an ihnen vorbeigehe, ich habe sie an der Stimme erkannt.
Ja, du darfst im ICE nicht telefonieren, auch nicht mit Sonnenbrille, ne?
Nein, keine
Chance.
Ja, ich mache es immer gleich zu Anfang und sage, darf ich hier Platz nehmen? Ich sage es ein bisschen lauter, damit sie sagen, das ist klar, fertig.
Ursprünglich kommst du aus einer Familie, dein Vater war Fabrikant in Iserlohn. Was hat denn dein Vater produziert?
Mein Vater hat die sogenannten ringlosen Vorhanggarnituren gemacht. Riloga. Riloga war nach dem Krieg, weil das hat uns das viel Geld eingebracht, weil ja alles kaputt war. Und das waren die Vorhangschienen mit den Rollringen dran. Und an diese Rollringe nähte man die Gardinen und die Vorhänge. Und es brauchte eigentlich nach dem Krieg jedes zweite Haus.
Jeder?
Ja. Ja. Und es gab gar nicht so viele Hersteller. Und mein Vater hatte, glaube ich, war sogar an dem Gebrauchsmusterschutz beteiligt. Irgend sowas war da. Jedenfalls konnten wir das in aller Ruhe machen. Wir hatten auch gleich das Material dafür. Also nach 1953, also nach der Währungsreform, ging es bei uns gleich los.
Die war 49, du bist 41 geboren, also du hast...
Ich habe vorher gehungert und danach ging es dann richtig gut, ja.
Da ging es dann gut, also dann hast du eine vergleichsweise behütete...
1953 kam dann noch die Korea-Krise. Mhm. Das war der erste Krieg wieder nach dem Krieg. Und da haben wir dann auch also für die ganze Welt das herstellen
produziert.
Ja, das war eine gute Zeit. Und das haben wir dann aber nicht halten können.
Ah, die Fabrik wurde verkauft.
Die Fabrik wurde, sie hat sich verkrümelt.
Sie hat sich. Das heißt, du warst nicht vorgesehen, in die Fußstapfen deines Vaters zu treten.
Er hätte das sehr gerne gehabt.
Ja.
Mein Bruder war dafür vorgesehen, aber dem ist es dann auch nicht gelungen.
Dem ist es nicht gelungen, das Geschäft zu halten. Ja. Und du hast dich aber rechtzeitig umentschieden als sehr junger Mann. Du hast sehr früh angefangen, auch Kabarett zu spielen.
Ja, das war das Erste, was ich gemacht habe, weil das reizte mich deshalb. Ich hatte mit 17 die Lach und Schieß gesehen, als war ihre erste Tournee. Und habe gedacht, oh, das ist toll, die ziehen sich nicht um, die machen nichts. Die kleben sich keine Schnäuzer, höchstens mal eine Nickelbrille. Das ist doch toll und sind völlig andere Leute. Es war natürlich karikiert, aber das Karikieren willst du ja als junger Mensch. Je älter du wirst, umso mehr bleibst du bei dir bei der Schauspielerei. Das ergibt sich so. Man sieht es einfach nicht mehr ein, irgendwas darzustellen. Man ist entweder oder man kann es nicht. Und damals war ich noch nicht so weit. Da konnte ich alte Männer spielen und Kinder. Und heute kann ich noch Kinder spielen. Aber das kommt auch noch aus der Zeit.
Aber das war ja eine Zeit, die dich sozusagen gleich von Anfang an in ganz unterschiedliche Genres und Professionen gebracht hat.
Das ist richtig.
Du hast früh gedreht, du warst aber auch als ganz junger Mann, ich habe gelesen, mit 19, da würden sich heute alle Schauspielabgänger die 10 Finger nachlecken. Mit 19 warst du schon an den Münchner Kammerspielen.
Ja, aber ich war Statist.
Du warst Statist.
Und der Unterschied war, mein Regisseur hieß Fritz Kortner. Fritz Kortner war ein unglaublich mächtiger Mann.
Ja.
Der kam aus Amerika zurück und einmal war er Emigrant gewesen, weil er jüdischen Glaubens war. Und der kriegte alles zu Füßen gelegt. Und das mit Richter war ein großartiger. Ja. Und der hat mir eigentlich meine Schauspielschule vermittelt. Ich war Statist und kriegte einen Vertrag von jenem August Everding, den ich schon erwähnt habe, und durfte bei Kortner von morgens bis abends dabei sein. Andere sind deswegen weggelaufen, deswegen bekam man diese Verträge, weil man einfach das nicht aushalten wollte. Aber für mich war das eine Quelle stetiger Tricks und er hat etwas Fabelhaftes gemacht, was ich heute noch benutze. Er ist von einer pathetischen Bewegung, die er hat stehen lassen, irgendwann, wo es schon gar nichts mehr damit zu tun hatte, ganz langsam wieder zurückgekommen. Das heißt, die Peinlichkeit, die so eine pathetische Bewegung erfordert, hat der so umspielt und ich habe ihm das abgeguckt. Ich mache es heute noch.
Hast du denn als Assistent bei ihm gearbeitet oder durftest du spielen?
Ich war Statist und er hat Statisten inszeniert wie Schauspieler.
Aha, er hat richtig mit euch gearbeitet.
Richtig mit uns gearbeitet, wann wir kommen müssen. Version 336. Er hat ja das sehr oft geändert und so weiter. Und ich kenne eine, es gibt 1000 Anekdoten von Kortner. Eine hat mich auch erwischt. Da bin ich, habe ich irgendwann nicht ganz aufgepasst. Und dann hat er gesagt, Version 222, kommen Sie nach vorne. Und ich bin nach vorne gegangen, weil es in der letzten so war. Und er sagt, sind Sie eine Dame? Stille im ganzen Haus. Ich frage noch mal, sind Sie eine Dame? Wieder war so was verschrocken. Schauen Sie nach. Das war meine Kortner-Anekdote. Hatte viele Jahre dann selber erzählt, als ich am Tisch zufällig dabei war. Er machte das ja sehr gern, dass er seine Anekdoten auch selber erzählt.
Ah, tatsächlich?
Ja.
Hat er dann auch über sich gelacht oder wollte er nur, dass andere darüber lachen, wie er sie erzählt?
Doch, er hatte eine merkwürdige Lache. Er hatte diese Ja-Lache, nenne ich das. Ja. So hat er gelacht. Und er war schon sehr von sich begeistert. Aber er konnte das auch.
Und wie ist dann deine Schauspielausbildung weitergegangen?
Ja, mit seinem Schauspiellehrer gegangen und der hat gesagt, ich kann dir nichts beibringen im Moment. Ich weiß, du hast kein Fach, du bist weder ein Liebhaber noch irgendwas. Das hat auch dann später die Agentin zu mir gesagt. Also ich stand im Grunde genommen fachfrei auf der Straße und das einzige Angebot, was ich bekommen habe, war in Ingolstadt Inspizient. Und ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man Inspizient ist und man macht sich da einigermaßen gut, da bleibt man. Da vom Inspizienten zum Schauspieler zu werden, das ist für ein Theater auch irgendwie merkwürdig. Da muss irgendeiner kommen und sagen, ja, der ist so gut, den will ich haben. Aber da die Chance hatte ich nicht. Also ich bin nicht nach Ingolstadt als Inspizient gegangen, sondern, wie du schon richtig gesagt hast, zum Kabarett. Und am Kabarett konnte man alles machen, weil es war ja immer vorgespielt.
Mhm. Ne? Und das war Kabarett, das war 1962, ne, mit dem Friedrich Holländer. Und da seid ihr
Da war ich ja schon. Ich bin
war das schon früher?
Ja,
Knallfrische. Dann ist deine Biografie sozusagen ein bisschen lückenhaft.
Ja, das ist, weil sie so oft überholt worden ist. Und dann sagt man, ach, das können wir weglassen. Nein, es waren die Knallfrische, es war ein Studentenkabarett. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und durfte auch sehr viel machen. Aber ich habe da nicht von leben können. Also ich war da schon sehr am Hungern. Wir haben unsere erste Tournee ging durch Oberbayern. Geschlafen haben wir in Scheunen. Und das, was zusammengekommen ist, haben wir zusammengeschmissen und haben dafür eingekauft, um einmal am Tag zu essen. Und dann waren wir nach Unterwössem gefahren. Und Unterwössem haben wir dann in einem Wirtshaus gespielt. Wirtshaussaal und neben der Bühne war die Registrierkasse. Und jedes Mal, wenn eine Pointe kam, hat die auf diese Kasse gedrückt. War nicht Absicht, aber es ergab sich so. Und da war das auch nicht so ein Bombenerfolg, wie man sich gewünscht hat. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, guck mal, du kommst an. Das ist ein ganz wichtiges Gefühl. Wenn du ein Selbstvertrauen so früh wie möglich bekommen hast, dann merkst du, Mut sind 80% der Schauspielerei. Und das war das Wichtige drin.
Und dann kam die Bestätigung. Ja, und mit der Bestätigung kam das Selbstwertgefühl und die Kraft.
Ja, und dieser Friedrich Holländer war in einer Vorstellung.
Und der hat dich gesehen.
Und der hat das gesehen und hat gesagt, den brauche ich. Und dann bin ich dann...
Und da seid ihr dann nach Berlin gegangen, ja, ne? Und habt da Hoppler aufs Sofa gespielt.
So hieß das ja. Das hatte er aber schon vor dem Krieg gemacht in Deutschland. Ja, das war eine alte
legendäre Kabarett-Revue, ne? Ja.
Und Friedrich Luft, ein damals sehr bekannter Kritiker, der hat dann gesagt, das kennen wir doch schon alles. Wer hat denn den alten Käse zum Bahnhof gerollt? Und der Holländer war tief enttäuscht. Der war ja schließlich auch in der Emigration und war mit einer der ersten, die zurückgekommen sind und wollte das da wieder anknüpfen, wo er aufgehört hatte. Und es wollte einfach keiner sehen. Obwohl in München hat er großen Erfolg gehabt, in der Kleinen Freiheit, eine Revue nach dem anderen gemacht und dann ist er nach Berlin gegangen, in seine Heimatstadt. Er hat gedacht, alle freuen sich, wenn er wiederkommt. Und eben Herr Luft hat nur die Nase gerollt.
Und das war ja einer von den Kritikern damals, da hatten Kritiker einen Stellenwert, nicht?
Ja.
Die haben Hopp oder Top gesagt.
Ja. Und der kam auch noch im Rundfunk morgens um 11 am Sonntag und wenn der dann hört er ganz Berlin zu und wenn der dann sagte, das ist nichts, dann war das eben nichts.
Dann war das nichts.
Ja.
Also das war dann ein nicht allzu langes und erfreuliches Hoppler aufs Sofa, Intermezzo. Später bist du ja dann tatsächlich selbst zu der legendären Münchner Lach- und Schießgesellschaft gegangen, die von Sammy Drechsel und Dieter Hildebrand gegründet worden war und wirklich so die
Kabarett. Ja, ich habe auch noch beide
Kabarett
sehr gut kennengelernt. Ich kann wohl sagen, ich war mit beiden sehr befreundet. Und seitdem bin ich auch der Meinung, Qualität geht schon einher mit dem Charakter dessen, der sie hat. Das ist einfach nicht leugbar. Dieser Sammy Drechsel war, also das war einer der wenigen edlen Menschen, die ich kenne.
Tatsächlich.
Das war für ihn selbstverständlich. Der hat gesagt, pass auf, das haben wir eingenommen, 150.000 kriegen wir vom Fernsehen. Also ich will 20 für den Laden, das brauchen wir als Rücklage. Und 20 will ich selber, dann bleiben 130 über. Und da könnt ihr euch drum klopfen. Das heißt, er hat das dann aufgeteilt. Das musste immer so legendär gesagt werden. Und das war so. Der hat nie irgendwie sich bereichert und hat trotzdem gut gelebt.
Vielleicht auch gerade deswegen,
weil es dann auch zurückkam.
Da hat ihm jeder gegönnt.
Jeder hat es ihm gegönnt.
Eine echte Legende, genau wie Dieter Hildebrand.
Dieter, habe ich gesagt, sage ich jetzt, so viel kann man gar nicht oft genug sagen, ist einer der wenigen genialischen Menschen, die ich getroffen habe. Es war unglaublich. Der sitzt unten und musste ja als Sammy Stab Regie führen und saß unten und sagt, gut, also ich mach das mal, ich kann ja eigentlich gar nicht Regie führen. Schon hatte er natürlich das erreicht. Also jeder sagte, naja, wenn es einer kann, bist du das. Und dann sagt er, pass mal auf, da fehlt noch eine kleine Szene, die schreibe ich jetzt und ihr übt in der Zeit das Lied. Dann haben wir das Lied geübt und er hörte dann zu und saß da und kritzelte und machte hin und wieder mal so einen Blubberlacher. Und dann waren anderthalb Minuten Text fertig. Und dann hat er gesagt, ja, also ich habe festgestellt, das ist was für ein Jochen. Und der war auch jetzt mindestens 5 Minuten nicht mehr da. Der muss jetzt mal rauskommen. Es ist ein ganz kurzes Ding. Es waren nachher 5 Minuten, weil die Leute so gelacht haben, weil es so ausbaufähig
war.
Das konnte nur Dieter. Und dabei schreiben und zuhören und Text überprüfen und Musik. Das war toll. Das war großartig. Und das hat er nicht nur für mich gemacht, das hat er auch für andere Kollegen gemacht beim Scheibenwischer. Er schrieb die Nummer und dann verschenkte er sie. Andere Leute leben da heute noch.
Also ich habe ihn ja auch sehr geliebt, muss ich sagen.
Mit Recht.
Ich habe das, ich bin mit dem groß geworden und habe den immer für den größten Kabarettisten gehalten.
Das möchte ich auch nicht.
Ich habe dich auch gesehen dort. Also das gehörte ja sozusagen zum Pflichtprogramm damals wie eines bürgerlichen Haushalts so mit den Kindern.
Ja, ja.
Ne? Das zu gucken, Scheibenwischer hat man dann immer geguckt.
Scheibenwischer. Und ich weiß, dass mir alle Leute erzählt haben, dass sie ihre Partys für den Scheibenwischer unterbrochen haben. Haben die den Fernseher, falls er nicht da war, stand, wo getanzt wurde, wurde eben reingeschrieben. 45 Minuten Scheibenwäsche geguckt.
Und dann ging es gut gelaunt weiter.
Ja.
Was ich ja so interessant finde, du hast Kabarett gemacht, du hast dann Schauspiel dich reingearbeitet, hast gelernt. Du hast dann wirklich erstmal ernste Rollen gespielt. Vor allen Dingen hast du auch Mörder und Kriminelle gerne gespielt. Ja. Ne? Kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Das lag am Äußeren. Es wurde damals, der Typ war geprägt von Leuten wie Horst Frank, Kinski und jeder blonde Junge, der nicht nun absolut ein Bo war, der wurde eben in dieses Charakterfach geschoben. Und ich war immer, ja, kriminelle Jungs aus gutem Haus gespielt. Und die waren manchmal auch Mörder.
Und wie kam dann der Wechsel zustande? Also wer hat dich dann komisch besetzt?
Kurt Wilhelm. Kurt Wilhelm war ein Regisseur, der... Ja, der einen großen Einfluss hatte beim Bayerischen Rundfunk. Von ihm ist der Brandner Kasper in der Überarbeitung seines Großvaters oder Onkels oder was. Kurt Wilhelm war ein sehr einflussreicher Mann, war hier in Stuttgart Schauspieldirektor gewesen während der Nazizeit, ist auch auf der Bühne verhaftet worden von den Nazis und ist da irgendwie wieder rausgekommen. Und der hat mir die Rolle eines Kripo-Assistenten gegeben. Siebenlist hieß der. Das war eine Figur, die ein amerikanischer Autor erarbeitet hatte. Der war auch immer dabei. Und der hatte so bestimmte Floskeln drauf. Und er hat gesagt, das kann man nicht ernst meinen. Der wollte einen ganz, wie er ihn nun schon genannt hatte, einen ganz beflissenen haben. Übertrieben beflissenen. Und der hat gesagt, das kann ich nicht ernst spielen. Und dann habe ich das aber brav gemacht, weil das war ja ZDF. Und dann sagte der Kurt nach einer Weile, also Siebenlist nannte er immer mit Rollennamen. Irgendwie hatte ich sie mir anders gedacht. Oh, habe ich gedacht, dem findet das auch, dass das eigentlich eine komische Figur ist. Und dann am nächsten Tag habe ich es dann so gespielt und dann war der Bann gebrochen. Habe ich es dann gespielt und dann kam es auch an, witzigerweise. Und dann die spätere Frau Dürrenmatt war damals noch dabei als Schauspielerin und die hat mir dann mal gesagt, wissen Sie, dass Sie eine ganz eigene Komik haben? Oh, ich gedacht, die hat es gemerkt. Ja, da hatte ich dann den Mut, aber da war ich auch schon 28. Ja, naja. So lange braucht es dann.
Manchmal braucht es.
Ja, ja.
Bei anderen braucht es halt manchmal so. Länger ja, sogar, nicht? Ja, ja. Und hast du dich da dann erkannt gefühlt, tatsächlich?
Ja, ja, ich wollte das immer schon machen. Ich wollte das privat, ich habe auf dem Kabarett ja auch die komischen Figuren gespielt. Habe nur gedacht, aha, fürs Fernsehen geht das nicht, weil du ja nicht so aussiehst. Bis ich dann merkte, das Aussehen ist unabhängig. Die Situation muss komisch sein, ja, beziehungsweise so der Druck muss da sein. Dann kannst du auch mit so einem Gesicht komisch sein. Das war's. Dann habe ich mal Gunther Philipp kennengelernt und habe mit denen angeguckt. Gunther Philipp und Georg Domaler waren die beiden. Die hatten hübsche Gesichter. Die waren hübsch.
Das gut aussehende
Leute. Gut aussehende Leute. Ja. Ja, und da habe ich gedacht, naja, jetzt machst du es einfach.
Es hängt wirklich am Drehbuch oder am Stück, nicht an der Situation. Ja, und natürlich muss man es auch wollen und man muss es können. Man muss das Timing, muss das Rhythmusgefühl haben.
Hier ist, wenn du das anders sagst als erwartet, dann ist es schon mal komisch. Ja, dann gibst du den Hintergrund deiner Situation und deines Charakters preis. Und das muss man machen. Man muss den Mut haben, sich lächerlich zu machen.
Wobei das Tolle ist ja, auch jetzt bei Komplexe Väter, finde ich, dass die Figuren selber ja eher Figuren sind, über die man, mit denen man mitlacht. Man lacht nicht so sehr über sie, sondern über die Not, in der sie stecken,
das
die
ist,
Probleme,
die Not die ist sie überhaupt haben, das ne? Wichtigste. Die Not ist alles. Die ganze Komik lebt von der Not. Darum ist Tragik und Komik ist wirklich so nah beieinander, weil es ist Not, es ist existenziell im Moment. Und das musst du empfinden, das musst du dann, musst auch wirklich schwitzen. Sein
muss, ja. Wobei es sich dann in der Form ein bisschen anders
natürlich,
äußert.
Natürlich.
Ne? Und ja, so, das Näschen des Komikers ist ein anderes als des
so
Tragikers.
Ist das. Ja. Ja.
Ne? Und ich habe gelesen, 2016 hast du dich dann entschieden, tatsächlich den Kabarettberuf an den Nagel zu hängen. Stimmt
ja.
das?
Ja, genau so, wie du sagst. Ich habe 14, glaube ich, mein allererstes Solo überhaupt gemacht.
Mit 14 Jahren?
Nein.
Mit, oder 2014?
2014. Ach so, ja. Sonst war ich ja immer.
Was immer in der Gruppe,
Ensemble,
ne?
Immer Ensemble. Immer. Ja. Ja. Da hat man sein Solo gehabt, natürlich, gehörte dazu. Und das ist auch bei den Leuten stark haften geblieben. Sicher hatte man auch im Scheibenwischer sein Solo, aber eigentlich war ich immer Partner. Mhm. Was ich auch gerne bin. Aber das war mein erstes und letztes Solo. Und da habe ich doch festgestellt, wie armselig das Leben sein kann, wenn du auf Bundesbahn, und damals hieß es noch so, angewiesen bist und in alle kleinen Spielstätten reisen musst. Und ich habe das dann einfach nicht mehr gewollt und habe aber eben auch, das war schon 74, ne? Und da habe ich dann aufgegeben und habe dann bei Dieter Hallervorden in seinen Wühlmäusen dann auch eines Abends gesagt, so, das ist jetzt meine letzte Vorstellung, schön, dass Sie da sind. Und habe mich verabschiedet von meinem Publikum.
Hast du es je bereut?
Nein. Nein. Ich wusste 89, dass das politische Kabarett einer schweren Zeit entgegengeht. Und da bin 89 ja auch die Lachenschieß deshalb verlassen, um dann endgültig mal mich dem Boulevardtheater zu widmen und all dem, was dazu gehört. Und konnte ja nicht ahnen, dass dann auch gleich durch Rudi Carrell so eine Art Moderationskarriere anfing. Und den habe ich ja durch Sketch-Spielen kennengelernt. Mhm. Der suchte einen Sketch-Partner für die Urlaubsshow bei RTL. Und wir kannten uns schon durch schlechte Filme und und dann ist er durch seine Freundin darauf aufmerksam gemacht worden, das doch mit mir zu machen. Und er sagte immer, oh, der ist nicht dick genug. Ich bin dünn und ich brauche einen Dicken. Und das war so seine Vorstellung. Ja. Und dann haben wir es gemacht. Und dann war er so begeistert, dass er mir dann auch dass er mir gleich einen Vertrag angeboten hat. Und da war ich drin in der Sache. Und dann hat RTL gesehen, das geht mit den beiden gut. Und das war nicht immer jeden tauglich, mit Rudi Carrell zu arbeiten. Mich aber, also haben wir dann die 7 Tage gemacht. Und die 7 Tage haben wir 10 Jahre gemacht. Immerhin.
Über 300 Sendungen, 300 eine unglaubliche Sendungen. Erfolgsgeschichte.
Ja. Und ich bin der Einzige, der jede Sendung gemacht hat. Alle anderen sind mal nicht da gewesen oder sind ersetzt worden oder was weiß ich. Ich habe sie alle 300 gemacht.
Das war ja für Menschen, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, weil sie ein bisschen jünger sind. Das war ja ein Format, wo ihr die Woche Revue passieren lassen habt und du warst der Moder-Gastgeber in einer Runde von Prominenten, die aber wechselten. Ne?
So ist es, ja.
Und wo ihr sozusagen über die Woche, die vergangenen Tage.
Und darum war es auch völlig Blödsinn vom Sender, dieses wieder aufleben lassen zu wollen.
Ja.
Weil wir heute so eine Nachrichtenflut haben, dass das ja noch am selben Tag alles erledigt wird durch die Social Media und alles Mögliche. Und jeder baut sich seine eigene Welt und jeder hat seine eigenen Wichtigkeiten. Da hat das gar keinen Sinn, so eine Rückblickwoche zu machen. Das haben die sich nicht überlegt. Es ist ja auch nichts geworden.
Gut, der Welke macht es, ne?
Der Welke macht es ja auch anders. Oliver war ja auch schon bei 7 Tage.
Habe ich gelesen, den kennst du ja auch aus 7 Tage.
Ich kenne ihn gut. Ja. Wir haben auch fabelhaft zusammen Silvester-Sketche, die er geschrieben hat und wir beide zusammen gespielt
haben. Ist er ein guter Autor?
Der ist ein fabelhafter Autor. Das ist überhaupt ein toller Mann. Der ist nun richtig übers Radio geworden. In Niedersachsen hat der Morgensendungen gemacht. Der ist richtig ausgebufft. Aber er sieht halt so aus, wie er aussieht. Und darum glaubte RTL, ja, es ist vor der Kamera, ist das eigentlich nichts. Aber genau das ist heute seine Stärke, ist einer von uns. Und der kann halt schnell denken und er kann gut reden und hat eine passende Karriere.
Ja, kann auch gut Pointen setzen. Ne? Also die Tagesshow bei heute, die ist...
Ja, eben. Das macht er schon sehr, sehr gut.
Ja, allerdings. Also es gibt ja kaum jemanden in der Comedy-, Kabarett- und Schauspiellandschaft, mit dem du nicht irgendwann zu tun hattest, ne?
Ja,
in deiner reichen Karriere. Unglaublich.
Ja, stimmt schon, ja.
Und die Entscheidung war aber dann trotzdem 2016 ganz klar, runter von der Kabarettbühne, rauf auf nur noch Boulevardtheater, ne?
Es fing damit an, dass ich meine Serie Das Amt beendet hatte.
Ja.
Und das war schon früher, war schon in den 90er Jahren. Und ich hatte einen festen Autor. Einen Mann, von dem man nie wieder gehört hat. Der heißt Dietmar Jacobs.
Wie viele Stücke hast du von dem gespielt? Du hast ein Kabarettprogramm von dem gemacht, ne?
Das Kabarettprogramm habe ich von dem gemacht.
Ja, der, er hat ja, er ist Co-Autor von der Extrawurst,
genau,
ne? Mit, genau, mit Moritz Nethenjakob, genau, zusammen.
Und der hat mich damals gefragt, als ich gesagt, so, wir haben das Amt beerdigt. Ich war heute beim Chef vom Sender und sagte, ja, und was machen wir jetzt? Ich sage, jetzt machen wir Theater. Und den habe ich da animiert, das erste Stück hieß Einmal nicht aufgepasst. Und das haben wir schon bei allen Theatern gespielt. Und dann habe ich noch, ich habe auch hier habe ich auch zwei Stücke gespielt, mhm, von ihm. Und eigentlich war das mein ausschließlicher Autor, bis der Heinersdorf kam.
Bis René Heinersdorf, ja, kam, ja, nicht? Also das ist der Regisseur und Autor,
Und Mitspieler
von den komplexen Vätern. Ne? Väter, ja. Da ist er ja dein Schwiegersohn, ja, in Spee. Nicht heiß, ja, geliebt, aber doch, ja, wird, ja, ja, umstritten.
Ja, und das macht er auch auf seine Art, ja.
Macht er auf seine Art, oh, ja, ganz ordentlich.
Was heißt ganz ordentlich? er hat eine Art, das zu bringen, und das ist die Originalität, ist manchmal viel wichtiger als,
ja, absolut,
große darstellerische Volumen. Ja.
Nein, ihr seid wirklich, ja, ein tolles Trio oder schön, ein wunderbares Quintett.
Darum hält's ja auch.
Ne? Also dazu gehört Hugo Egon
Balder. Ja, den ich auch schon ganz, ganz lange kenne, mit dem ich auch schon einiges an Fernsehsachen gemacht habe und den ich auch immer wieder vorgeschlagen habe. Wenn die irgendeinen Reporter haben, ja, wollten, habe ich gesagt, ihr habt doch einen am Haus. Was denn? Naja, ich mach doch Hugo Egon Balder. Der kann schauspielen. Ich sage, ja, der war jahrelang am Schillertheater, der kann das. Ja. Und dann wurde der eingeladen und spielte das. Und ich sage, das ist die beste Besetzung, die man sich denken kann. Mhm. Und er machte das auch gern. Also wir hatten schon immer einen sehr guten Kontakt.
Und man merkt auf der Bühne, dass ihr euch mögt.
Ja, das ist nicht immer gegeben, aber in diesem Fall ist es so und es erleichtert das schon sehr. Gerade wenn man aufeinander losgeht, wenn man miteinander schimpft, dann ist das besonders gut, dass man sich eigentlich gut leiden kann.
Und ihr seid unterschiedliche Typen, ne? Also nicht nur optisch,
ja, wir,
sondern auch von der Spielernatur her.
Ja, absolut. Ja, ja.
Und ich finde, deswegen ergänzt ihr euch auch,
ja,
so.
Das, ja, ist halt gut getroffen vom
René Heinersdorf. Ja, der hat es euch auf den Leib geschrieben, ja, ja, das Stück.
Ja,
ne?
Ja, kann man wohl sagen. Ja,
ja, ja, der hatte euch im Sinn, als er das, ja, Stück geschrieben hat. Das ist 2020. Ist es dann rausgekommen?
Ja, und dann
zur Besetzung, um das noch zu vervollständigen, ihr seid ja ein Quintett, nicht nur drei Herren, sondern es gehört auch noch Farina Giesmann dazu, genau, die deine Tochter ist, wenn auch nicht deine leibliche, aber deine soziale Tochter.
So ist, ja, es. Da liegt, der schöne Ausdruck, muss ich mir merken.
Ja. Da liegt der Konflikt,
ja,
ne? Weil der Hugo hat immer was mitzureden, wenn du was zu entscheiden möchtest.
Ja, natürlich, Vater der Kinder.
Zwei, genau, eine Tochter, ja, zwei Väter, sehr modern. Ja. Du hast das hinter dir.
Ja, sicher. Ich habe eine Frau geheiratet, da waren die Zwillinge zweieinhalb Jahre. Und als ich verlassen habe, waren sie 17,5.
Und ihr habt aber zusammen gelebt? Du warst für die
zusammen, ich war für die der Vater.
Der Vater.
Ich war nicht der Papi, ich war aber der Vater. Sie sprechen auch heute noch von unserem Vater.
Aber den Papi gab es auch.
Ja. Wir haben es auch sehr, sehr lieb und auch schön und gut und richtig. Aber der Vater, der also so das Leben und die Geschichte ums Leben den nahegebracht hat, bin schon ich. Ja, ja.
Also es klingt mehr nach Respektsperson. Der eine ist so ein bisschen was, kann das sein? Der eine fürs Herz und der andere fürs Leben?
Also solange Kinder zu einem sagen, ich hab dich lieb, kannst du auch sagen,
das ist auch vom Herzen.
Es ist nicht nur Respekt. Ja,
ja. Nein, das kann ja aus tiefer Zuneigung kommender Respekt,
ja, das
sein,
ist auch,
nicht?
Das ist auch schon so.
Dass man sagt.
Also mein Junge, also einer von den beiden, mit dem ich mehr Kontakt habe, das liegt aber einfach daran, dass er kommunikativer ist, Der hat mir einfach gesagt, vieles in unserem Leben haben wir von dir und das hätte uns auch kein anderer vermitteln können. Also das ist
toll. Ja, ja, wie schön. Kommen die noch, wenn du spielst? Gucken die?
Nein, die sind jetzt in London und studieren und das ist eine andere Welt.
Ja.
Ich war nie ein Milliardär, aber deren Vater ist halt einer.
Dann kann man in London studieren, selbst bei den Mietpreisen. Ja. Du stehst im Moment fast jeden Abend auf der Bühne, mindestens 5 Tage die Woche. Was ich bemerkenswert finde, das ist ja auch für Menschen jüngerer Generation schon eine Herausforderung, 40, 50 Vorstellungen also am Stück zu spielen. Du bist voller Energie und Kraft, ne, und hast jeden Abend...
Diese Rolle, ich gestalte ja nicht die Rolle zieht mich mit. Es geht gar nicht anders. Und ich habe eben auch so ein Ensemble, das ist wie eine Familie. Das ist schon ein Glücksfall. Das habe ich mir immer gewünscht. Und ich sage ja, was man sich wirklich wünscht, erreicht man auch im Leben.
Ich habe gelesen, letztes Jahr hast du in einem Interview den, wie ich finde, fast legendären Satz, also der ist so legendär, finde ich, wie dein Leben und die Stationen. Wenn ich nicht mehr spielen darf und kann, dann möchte ich sterben.
Ja, das ist nach wie vor so. Das ist mein Leben. Das richtet sich auf diesen Abend und auf diesen Abend gibt man das und wenn es mal nicht so funktioniert, ist man wahnsinnig ärgerlich über sich. Mhm. Aber wenn es funktioniert, dann ist es High Life. Ne? Und dann geht man ab und nicht immer trinke ich einen Alkohol, aber manchmal gönne ich mir dann schon ein gutes Bier oder einen schönen Wein und dann feiere ich mich.
Wunder. Und zu Recht.
Ja, das ist ja schön, wenn du das so sagst. Also,
zu Recht.
Ja. Nein. Und dann Leute, du hast ja auch ein wunderbares Publikum in deinem Haus. Die sitzen ja teilweise da, bei der Hitze, sitzen die 2 Stunden und gehen dann raus und warten auf die Künstler und sagen denen dann auch noch nette Sachen. Und die sind nicht so, also haben wir gut gespielt oder so. Die haben sich richtig Gedanken darüber gemacht. Und das ist sehr oft hier der Fall. Es war schon immer so, auch bei deinen Vorgängern und so, wann immer ich hier gespielt habe, war das so. Aber diesmal ist es ganz besonders.
Es freut mich sehr für unsere Stadt, für unsere Theater.
Ja.
Die Stuttgarterinnen und Stuttgarter sind auch ein treues und ein tolles Theaterpublikum. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jochen Busse gemeinsam mit dem fabelhaften Ensemble Farina Giesmann, Alexandra von Schwerin, René Heinersdorf und Hugo Egon Balder in der Komödie Marquardt, in der wirklich ausgezeichneten Familienkomödie, komplexe Väter erleben wollen, dann haben Sie dazu noch bis zum 25.06. Zeit. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen. Sie erleben mit Jochen Busse und diesem Ensemble einen Ausnahmekünstler, der hoffentlich noch viele, viele Jahre seiner Leidenschaft nachgehen kann, bei der wir ihn erleben können. Vielen herzlichen Dank für den Besuch, lieber Jochen.
Ich war gerne hier, das hat man gemerkt. Und ich hoffe, ich kann noch mal wiederkommen.
Ich hoffe sehr. Bis jederzeit herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Warum das Theater?